Eine neue Episode Gay Mom Talking, der Podcast über Regenbogenfamilien. Wie immer unterstützt von www.regenbogenfamilien-nrw.de. Wenn ich an Kirche denke, dann denke ich als erstes an meine erste heilige Kommunion zurück. Denn das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Nicht unbedingt für mich, aber für meine Mutter, die erzählt davon immer noch, ja, nicht mit Freude, sondern eher mit ein bisschen Bauchschmerzen. Denn sie sagt, dass es für sie damals ganz anstrengend und auch schlimm war, dass ich als einziges Mädchen mich geweigert habe, so ein weißes Prinzessinnen-Baiser-Kleidchen anzuziehen und mich letztendlich auch durchgesetzt habe. Ich durfte dann also was anderes anziehen, aber das war wohl damals nicht unbedingt üblich und für meine Mama auch nicht so einfach zu erklären. Ja, das ist eigentlich so meine einzige aktive Erinnerung, wenn ich an Kirche denke. Und so wie mir geht es, glaube ich, vielen Leuten aus dem LGBTQ+-Bereich. Denn so spätestens ab meiner Jugend, als ich mein Coming-out hatte, war das Thema Kirche für mich endgültig gegessen. Also ich habe dann wirklich nur gewartet, bis ich erwachsen war und dann offiziell aus dem Verein austreten durfte und habe das dann auch gemacht. Denn ich fühlte mich in dieser Umgebung einfach überhaupt nicht aufgehoben, ernst genommen und repräsentiert. Dass das auch anders geht, zeigen meine heutigen Gäste. Ich stelle euch jetzt Mary und Steffi vor. Die beiden sind neuapostolisch, die beiden sind lesbisch und leben in einer Regenbogenfamilie. Sie haben gemeinsam zwei coole Kinder und kriegen alles richtig gut unter einen Hut. Lasst euch überraschen, wie sie das machen und ob es anstrengend ist oder einfach nur wunderschön. Noch eine kleine Anmerkung. Die beiden haben mir im Anschluss an unser Interview gesagt, dass sie die Städtenamen, die sie selber im Interview genannt haben, lieber wieder entfernen möchten. Und deswegen wundert euch bitte nicht. Es gibt an der einen oder anderen Stelle eine wunderschöne Stimme, die meiner Frau, die Städtenamen übertönt, die eigentlich so nicht richtig sind. Naja, ihr werdet das merken. Ihr merkt das sicher. Wenn ihr es nicht merkt, schreibt mir auf Instagram, dann erkläre ich es euch nochmal. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Mary und Steffi.
Hallo Mama. Hallo Mami.
Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
Hallo Leute, ich begrüße euch zu Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita. Ich habe heute meine Kabel zu Hause vergessen, deswegen sitzen wir jetzt hier im Wohnzimmer von Steffi und Mary und nehmen nur mit einem Mikrofon auf. Absolute Weltpremiere bei Gay Mom Talking. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles gut verstehen. Ansonsten schickt wie immer eure Beschwerdenachrichten über Instagram bei Gay Mom Talking Podcast. So, jetzt sage ich aber erstmal Hallo zu meinen Gästen heute, Steffi und Mary. Hi Mädels.
Hallo. Hallo.
Hi. Habt ihr heute schon gebetet?
Aber selbstverständlich, am Frühstückstisch.
Ja. Macht ihr das vor jeder Mahlzeit?
Ja, das Dankesgebet vor der Mahlzeit gehört jeden Tag dazu.
Ihr seid sehr aktiv in der Kirche. Sagt mal kurz selber, welche Kirche das ist, bevor ich es wieder falsch sage, bitte.
Also wir sind beide neuapostolisch, gehören der neuapostolischen Kirche an.
Genau. Und du, Mary, ja auch schon seit du Baby bist, oder?
Genau.
Also oder warst.
Ich bin in dem Glauben groß geworden. Meine Eltern sind auch neuapostolisch und deswegen war da nie die Qual der Wahl, welcher Religionszugehörigkeit man sich da zuordnen möchte, sondern ich bin einfach so aufgewachsen, ja.
Ich kenne viele Leute, nicht neu apostolisch, sondern katholisch, evangelisch, die geglaubt haben und die aktiv in der Kirche waren und bei denen es dann mit dem Outing als schwul, als lesbisch, als trans, was auch immer, so einen Bruch gegeben hat. Das war dann so eine Situation, wo sie sich in der Kirche nicht mehr so richtig wohlgefühlt haben. Kannst du dich erinnern, wie das bei dir damals war, als du dich geoutet hast?
Also es war sicherlich eine ganz besondere Situation. Natürlich denkt man immer so darüber nach, wenn man seine homosexuelle Seite entdeckt im Sinne des Outings, ob das denn mit der Religion oder dem Glauben so vereinbar ist. Mhm. Das liegt sicherlich daran, dass natürlich durch das Fundament der Bibel da ein anderes Weltbild oder ein anderes Familienbild vermittelt wird. Und deswegen war es auf jeden Fall eine besondere Situation. Aber mir war mein Glaube und meine Zugehörigkeit zur Kirche immer so wichtig, dass ich ja danach gesucht habe, wie Gott mich eigentlich in meiner Persönlichkeit annehmen kann und auch möchte. Und ich habe immer daran geglaubt, dass Gott mich so liebt, wie ich bin, egal ob ich homosexuell bin oder heterosexuell bin oder wer weiß wie bin, ob ich Mann oder Frau bin oder etwas dazwischen. Und deswegen gab es in dem Sinne keinen Zweifel, dass das vereinbar sein muss.
Weil du für dich den Glauben daran hattest, dass du so richtig bist, wie du eben bist. Dass genau. Gott dich geschaffen hat, so annimmt, wie du eben bist als Mary.
Genau, so ist das. Und in der Zeit habe ich natürlich auch viele Gespräche geführt mit anderen neuapostolischen Christen und auch mit Segensträgern in unserer Gemeinde. Und habe meine Sorge oder meine Veränderung oder meine Gedanken dazu, vielleicht auch meine Zweifel dazu, inwieweit das vereinbar ist, immer thematisiert und habe auch da immer das Feedback bekommen, du bist so, wie du bist, richtig und Gott liebt dich so und wir alle lieben dich so. Von daher gab es für mich da keinen Bruch.
Wie habt ihr zwei euch kennengelernt, Steffi? Kannst du dich erinnern?
Das ist so lange her. Wir haben uns übers Internet kennengelernt, und zwar über Lesarion. Und das ist ja...
Das sagen echt viele Leute in den Episoden, die ich aufnehme. Das ist also Lesarion unterstützt diesen Podcast nicht. So, okay, Entschuldigung, weiter geht's.
Und über Lesarion.
Lesarion könnte diesen Podcast aber gerne unterstützen.
Vielleicht auch noch ICQ, das war damals ein großer, ich glaube, der Messenger schlechthin.
Ja, gut, ICQ braucht nicht mehr unterstützt.
darum haben wir dann ganz viel geschrieben, ich glaube ungefähr, ja, weiß ich nicht, 3-4 Wochen vielleicht. Und dann haben wir gesagt, so, das passt so gut. Jetzt fängt langsam an, sich so ein Bild im Kopf zu bilden. Also wir sollten uns jetzt treffen, bevor dieses Bild im Kopf so anders vielleicht ist als die Realität und wir dann enttäuscht sind. Also lieber jetzt treffen und uns dann in der wahren Welt weiter kennenlernen. Und das haben wir dann gemacht und das hat gut funktioniert. Und ja, das funktioniert seit 2006 gut, mit Höhen und mit Tiefen. Und jetzt haben wir 2019 und
läuft.
Sind da, wo wir sind.
Ihr seid da, wo ihr seid. Wir sitzen hier in eurer Wohnung und Steffi war gerade kurz aus dem Zimmer gegangen. Das konntet ihr nicht hören, weil sie wirklich auf leisen Sohlen hier rausgeschlichen ist und uns nur pantomimisch signalisiert hat, dass sie gleich wiederkommt. Denn du musstest gerade mal kurz deine beiden Kinder betütteln, die im Kinderzimmer spielen. Ihr seid jetzt also eine Regenbogenfamilie. Und ihr seid auch, seid ihr verheiratet? Ihr seid verheiratet, na klar, ja. Seid ihr das. Ich war auf der Party, logisch. aber ich muss mal kurz zurückspulen. Ihr habt ja erst diese eingetragene Lebenspartnerschaft gemacht, weil man damals noch nicht heiraten konnte. Und dann gab es auch eine Zeremonie bei euch in der Neuapostolischen Kirche. Was war das genau?
Heterosexuelle Paare können in der Neuapostolischen Kirche, wie wahrscheinlich in vielen anderen Kirchen auch, eine Segenshandlung bekommen. Also der Ehesegen, also ist ein Sakrament. Und da wird halt der... Nein? Okay, meine Frau unterbricht mich gerade.
Man merkt, wer hier die Experte ist. Also ich überhaupt nicht. Dann kommt Steffi und dann kommt Mary.
Ja, dann erklär du es mal kurz.
Nein, also der Ehesegen ist kein Sakrament, aber es ist ein Ehesegen. Und in unserer Kirche, also in der Neuapostolischen Kirche, gibt es zu verschiedenen Ehejubiläen auch dann eine Erneuerung dieses Segens. Also das heißt, die grüne Hochzeit bei heterosexuellen Paaren ist die erste Segenshandlung. Und dann gibt es ja auch die weiteren Ehejubiläen wie Silberhochzeit, Rubinhochzeit, Goldene Hochzeit. Dann kann immer wieder erneuert werden. In unserem Fall, ich denke, wir waren auch da so in unserem Kirchengebiet einer der ersten Paare, die das überhaupt angefragt haben, ein Segensgebet zu unserer Verpartnerung. Darum haben wir gebeten, also in der Kirchengemeinde gebeten. Und das hat dann so stattgefunden. Also im Kirchengebäude haben wir ein Segensgebet erhalten. Das war nicht vergleichbar mit einer Eheschließung im heterosexuellen Sinn, aber doch sehr, sehr schön. Wir haben selbst den Rahmen auch gestalten dürfen und unsere ganze Familie, unsere Freunde waren dabei, so wie wir uns das gewünscht hatten. Und ja, das war ein Stück weit Premiere, sicherlich auch für die ganze Gemeinde oder für alle, die uns kannten. Jetzt aus kirchlichem Zusammenhang war das was Besonderes und alle waren auch neugierig, wie sowas denn vonstatten gehen kann.
Ja, ob die Regenbogenflagge dann gehisst wird.
Ja, aber fällt das Kirchengebäude zusammen.
Da fällt das Kirchengebäude zusammen.
Nein, also das, es war was Besonderes und sicherlich auch irgendwo ein Stück weit eine Premiere. Ich habe auch danach jetzt, obwohl wir sehr aktiv in der Kirche unterwegs sind, nicht mitbekommen, dass sowas nochmal stattgefunden hat. Sicherlich in anderen Kirchenbezirken. Aber also ich glaube, da sind wir schon ein bisschen exotisch besonders gewesen. Aber für uns war es schön, dass es so stattgefunden hat, weil uns das eben auch wichtig war.
Warum war euch das so wichtig?
Also der von Gott begleitete Weg, Lebensweg, sieht ja auch vor, dass ja, man einfach Gottes Segen auch zu seinem Handeln hat. Das heißt also eine positive Begleitung. Und diese wollten wir auch für unsere Ehe, also für unseren gemeinsamen Lebensweg haben. Und deswegen war es uns wichtig, genau. Mhm.
Also ich glaube, dass es Mary schon wichtiger war als mir, was aber einfach wirklich darin bedingt ist, dass Mary das seit ihrer Geburt als einen großen Teil ihres Lebens erlebt, halt regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Sie ist es nicht anders gewöhnt und es ist wirklich ganz aktiv von ihr gelebt worden und wird auch immer noch gelebt, während ich ja erst 2009 neuapostolisch geworden bin und
Da warst du ja schon richtig alt, ne?
Ja. War 28.
Bist du da richtig getauft worden?
Nee, ich bin katholisch getauft worden. Als Baby. Mhm. Meine Eltern sind nach meiner Taufe aus der Kirche ausgetreten. Meine Oma ist Zeugin Jehovas. Da bin ich dann so bis zu meiner Jugend immer konfrontiert mit gewesen. Bin auch da dann mitgegangen zu den Versammlungen. Und so mit Jugendzeit war für mich so überhaupt kein Thema mehr. Ich hatte andere Interessen, als mich da der Kirche zu widmen.
Lesarion zum Beispiel.
Damals leider noch nicht. Aber und dann erst über Mary habe ich quasi wieder so diesen Zugang zum Glauben gefunden. Sie hat mir das damals beim Schreiben über Lesarion gesagt, dass sie halt zur Kirche geht. Und für mich war, ich hatte Freunde, die sind halt zweimal in der Woche zum Sport gegangen. Du gehst zweimal in der Woche zur Kirche, bitteschön. Und weil sie damals aber, als sie dann bei uns, wenn sie mich besucht hat, wir haben ja in unterschiedlichen Städten gewohnt, wenn sie dann in den Gottesdienst gehen wollte, hatte sie nicht so den Mut, ist jetzt vielleicht falsch, aber sie wollte eigentlich nicht so gerne alleine in diese fremde Gemeinde gehen, weil man wird halt schon immer freundlich begrüßt und nach, was machst du denn, wo kommst du her und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich mitgehe. Und dann habe ich mir das so 3 Jahre sehr intensiv angeguckt und hatte auch ganz viele Gottesdienste, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt hier wirklich raus, weil sonst werde ich wütend. Und habe aber dann gemerkt, so im Laufe der Zeit, dass die Neuapostolische Kirche sich sehr öffnet. Natürlich ist es immer noch eine Kirche. Dementsprechend sind da gewisse Gänge ein bisschen langsamer als vielleicht jetzt in der Gesellschaft. Das dauert einfach immer noch mal einen Tacken länger, bis sich da was ändert. Aber ich fand es sehr, sehr offen und habe dann gedacht, so ich fühle mich hier schon wohl. Also ich bin immer im Gottesdienst zur Ruhe gekommen und lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann war ich halt so weit zu sagen, also ich fühle mich hier wohl, ich kann das als Teil meines Lebens betrachten, ziehe da nur Positives raus und habe mich dann auch für Mary dazu entschlossen, dieser Kirchengemeinde beizutreten. Und deswegen, ich hätte mir ein Leben ohne diesen Segen auch gut vorstellen können, meine Ehe oder meine Beziehung mit Mary weiterzuführen. Aber mir war es doch auch wichtig, dem Ganzen so ein bisschen den Rahmen zu geben. Mhm. Also ich fand es einfach schön zu sagen, so wir heiraten. Wir haben das nie gesagt, wir verpartnern uns, sondern wir heiraten. Und dann möchte ich auch diesen Segen dazu haben, weil der Glaube damals, also 2009 bin ich eingetreten, 2012 haben wir uns verpartnert. In diesen 3 Jahren war es einfach ein großer Teil. Wir gehen 2 Mal in der Woche in den Gottesdienst. Jetzt, wo die Kinder da sind, nur noch einmal. Wir haben jeden Tag gemeinsam gebetet und es war immer ein Bestandteil unseres gemeinsamen Lebens und sollte es auch einfach weiterhin sein. Und dementsprechend war dieser Segen einfach so als Topping obendrauf.
Ja.
Gut und richtig. So.
Und als dann vor 2 Jahren die Ehe für alle kam und ihr dann ja tatsächlich nochmal in Anführungsstrichen richtig heiraten durftet, genauso wie ich und meine Frau, habt ihr jetzt aber nicht den Segen nochmal erneuern lassen, sondern spirituell gesehen war das damals schon das Nonplusultra, was ihr haben wolltet. Und da war es egal, ob es die eingetragene Lebenspartnerschaft war oder tatsächlich die Ehe für alle. Da habt ihr noch eine schöne Gartenparty gemacht und das hat euch dann gereicht.
Genau. Also damals der...
War übrigens sehr nett.
Danke. Fanden wir auch. Nee, also das war wirklich damals 2012 zu unserer Verpartnerung war das einfach das. Also wir hätten jetzt, also es hätte sich jetzt für uns irgendwie seltsam angefühlt zu sagen, wir machen das jetzt noch einmal.
Ihr wart ja auch ohnehin schon die Exoten. Ihr seid ja bestimmt ein bisschen berühmt. Vielleicht reden ja alle immer, ach, diese Lesben, die sich damals hier in der Kirche...
Ja, das weiß ich. Also die Verpartnerung und die Segensspendung oder beziehungsweise das Segensgebet, das war ja damals in
New York.
Und mittlerweile leben wir in
Tokio.
Ob sich da jetzt in
New York
noch das Maul drüber zerrissen wird, in Anführungsstrichen, weiß ich nicht. Ich glaube aber, wenn, dann wirklich nur im positiven Sinne, weil, und das ist wirklich für mich so Teil von Kirche, also der Institution Kirche, es ist ja ein zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die eine Gemeinsamkeit haben, nämlich, dass sie an Gott glauben, halt in dieser einen Glaubensgemeinschaft, dementsprechend auch so ein bisschen einen gemeinsamen Weg, ein gemeinsames Ziel. Aber ansonsten ist das, weiß ich nicht, also wie so eine Zusammenstellung halt wie in einer Straßenbahn. Man hat von allem etwas dabei und bei der Kirche ist es so, ich glaube, du kriegst das Positive, kriegst du mit und wenn die Leute ein Problem mit dir haben, ist es jetzt nicht so, dass die jetzt unbedingt auf dich zukommen und sagen, ganz ehrlich, ich habe ein Problem mit dir und mit dem, wie du lebst und wie ihr das macht. Man hat mit den Leuten Berührungspunkte, die man eh mag, die man auch als Freunde bezeichnet und dann kriegt man halt das positive Feedback mit, sodass eine Bekannte von uns immer noch sagt, das war mit einer der schönsten Zeremonien, die sie jemals in der Neuapostolischen Kirche mitbekommen hat. Die Frau ist auch schon in den 50ern und sie sagt, das war so schön, ich erzähle heute noch von. Ich glaube aber nicht, dass jetzt jemand wirklich sagen würde, weißt du noch, 2012, diese komischen Lesben, also Frevel und so weiter und so fort, das würde, glaube ich, weniger passieren. Und also wenn, wird positiv gesprochen, wenn überhaupt. Also
ja, aber das ist ja auch ein Phänomen, das hat ja jetzt nicht nur etwas mit Kirche zu tun, sondern das findet man auch so am Arbeitsplatz oder meinetwegen auch in der Straßenbahn, wie du gerade sagtest, oder wo auch immer. Dinge, die einem nicht so gut passen, sind ja immer schwierig, dem anderen ins Gesicht zu sagen. So. Und das Positive ist immer leichter zum Ausdruck zu bringen. Das ist ja klar. Habt ihr denn bei euch in der Gemeinde noch andere Schwule, Lesben, Transpersonen?
In der Gemeinde selber jetzt nicht. In
New York
hatten wir schon, also ich weiß jetzt nicht, ein paar waren auf jeden Fall dabei, die man kannte, wovon man wusste. Und als wir nach
Tokio
gezogen sind, war in der Gemeinde auch ein Schwuler, der aber dann weggezogen ist. So, und mit ihm haben wir uns auch auseinandergesetzt, als wir nach
Tokio
gezogen sind, weil wir nicht klar waren, uns nicht klar waren, in welche Gemeinde wir gehen wollen.
Mhm. Es gibt bei uns in der Kirche auch eine Regenbogen-NAK, also Regenbogen Neuapostolische Kirche, NAK. Das heißt, das ist eine Vereinigung von homosexuellen Geschwistern, die sich auch treffen und über das Internet auch verbunden sind, sodass man sich auch da austauschen kann und natürlich auch die Regenbogenthemen thematisiert. Und darüber haben wir auch ganz viele andere homosexuelle, neuapostolische Christen kennengelernt. Ja.
Das ist ja cool. Also es gibt eine kleine Gruppe, die sich auch um die Belange von Regenbogenthemen in eurer Kirche einsetzt. Und da seid ihr auch aktiv, oder?
Nein, wir sind nicht aktiv. Wir sind beteiligt, aber es gibt natürlich auch diese Wochenenden mit Seminaren, Workshops und so weiter. Daran haben wir uns jetzt nicht beteiligt, weil es auch mit den Kindern oftmals aufwendig ist, dann sowas zu organisieren.
Diese Kinder würfeln unser ganzes Leben durcheinander. Ich kenne das. Ja. Inwiefern beeinflusst im positiven Sinne natürlich gemeint, euer kirchliches Engagement und euer Glaube, so euren Alltag. Wir haben ja gerade schon gesagt, ihr betet täglich, also vor den Mahlzeiten auf jeden Fall. Und eure Kinder sind ja auch beide getauft. Was unterscheidet denn so euren Alltag von meinem Alltag einer ungläubigen Lesbe?
Also wahrscheinlich nicht großartig. Also wie gesagt, das Gebet, und das ist nicht nur das Gebet zu einer Mahlzeit, sondern natürlich auch vorm Einschlafen, zum Beispiel ein Nachtgebet. Oder auch wenn man unterwegs ist, dass man einfach nochmal ein Gebet vorher spricht und um den Engelschutz bittet. Das ist sicherlich etwas, was unseren Alltag in besonderer Weise beeinflusst. Aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass unser Alltag unbedingt anders strukturiert sei. Er ist sicherlich anders geprägt. Was die Aktivitäten in der Kirche betrifft, sind wir, was so in der Woche irgendwelche Termine oder Aktionen betrifft, sehr zurückhaltend geworden. Mhm. Also sagen wir mal Chorprobe oder der Wochengottesdienst, den besuchen wir jetzt seit längerem nicht mehr, einfach weil es auch mit dem Einschlafrhythmus unserer Kinder zusammenfällt. Aber also so wie es in unseren Alltag passt, würde sicherlich phasenweise da auch die Aktivität wieder zunehmen. Das muss halt vereinbar auch sein mit uns als Familie und mit unserem Familienalltag. Ja, aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass unser Alltag unbedingt anders ist.
Ja, wie Steffi schon sagte, André geht zweimal die Woche zum Sport und ihr habt dann eben eure Aktivitäten. Aber denkt ihr denn, dass ihr euren Kindern vielleicht andere Werte vermittelt, als ich es vielleicht meinen Kindern vermittle?
Also Werte würde ich noch nicht mal unbedingt sagen. Also unsere Werte sind halt an den Geboten orientiert, die sich ja auch in vielerlei Hinsicht an den Gesetzen oder widerspiegeln. Das heißt also, was die Werte betrifft, jetzt würde ich erstmal so aus mir heraus sagen, sehe ich da kaum Unterschiede. Was vielleicht ein Wert ist oder eine Basis unseres Glaubens ist sicherlich das positive Denken, dass Gott uns begleitet in jeglicher Hinsicht, dass ich im Prinzip nie tiefer fallen kann als in Gottes Schoß oder in seine Hand, dass er mich immer begleitet, dass das gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit und auch eine positive Lebenseinstellung, sage ich mal. Und das versuchen wir schon unseren Kindern auch mitzugeben, auch bei dem Gebet um den Engelschutz. Das ist natürlich auch ein Vertrauen darauf, dass Gott uns bewahrt, dass er mit seinem Engelschutz uns begleitet im Alltag. Und ja, das also diese Sicherheit oder diese Begleitung und diesen Schutz, das ist sicherlich ein Wert, der sich jetzt vielleicht von anderen Nichtgläubigen unterscheidet.
Also ein Engelschutz ist sowas wie ein Geleitschutz für einen Menschen jeweils, oder was ist das überhaupt, dieser Engelschutz, von dem du die ganze Zeit sprichst?
Ja, aber im Endeffekt ist es das, glaube ich, trifft es das ganz gut, so wie du es beschrieben hast.
Das habe ich gut gesagt, ne?
Ja.
Ich kenne mich aus.
Einfach wirklich, also ich glaube so wirklich ganz kindlich, wenn man sich manchmal so Bücher anguckt, wo halt Schutzengel sind, also einfach so, oder wie in der Werbung bei der Provinzial, ist ja auch der Schutzengel.
Kenne ich.
So. So kann man sich das im Endeffekt vorstellen, dass es halt leichter zu begreifen ist, aber dass Gott uns halt wirklich positiv ausgedrückt auf Schritt und Tritt einfach begleitet, bewacht und halt auch wirklich bewahrt. So. Und jetzt zum Beispiel unser Sohn ist vor kurzem in den Kindergarten gekommen und da waren natürlich dann auch manchmal Situationen, die er vielleicht nicht ganz so toll fand. Ist er von anderen Kindern irgendwie gekniffen, gebissen oder sonst irgendwas, oder gerade in der Eingewöhnung waren ganz viele Kinder, die mal ganz, ganz viel geweint haben, was ihn wirklich beeindruckt hat oder beschäftigt hat. Und dann haben wir abends auch gesagt, wir können ja einfach mal darum beten, dass der liebe Gott, du findest es gut im Kindergarten, und das, ne, dann beten wir mal darum, dass dem Kind es genauso gut im Kindergarten gefällt, dass der liebe Gott ihm auch ein gutes Gefühl schenkt und dass er nicht so traurig ist, weil die Mama halt geht und so weiter. Und Das haben wir gemacht und am nächsten Tag, also es hat halt für ihn funktioniert, weil das Kind am nächsten Tag halt weniger geweint hat oder gar nicht geweint hat. Und das ist dann immer so eine Bestätigung für die Kinder auch, dass das Gebet was bringt. Und so beten wir halt auch drum, nicht nur für uns, dass wir bewahrt bleiben, und das ist ja nicht nur bewahrt im Straßenverkehr oder sonst irgendwas, sondern halt auch bewahrt vor Traurigkeit oder vor Schmerz, der sich ja egal wie äußern kann, sondern dass wir dann halt auch für andere beten und auch für deren Engelschutz beten. Ich glaube, ich muss gleich nochmal kurz raus. Und
vielleicht konnte man das im Mikro nicht hören, es war ein schreiendes Kind im Hintergrund.
Ja, aber so ein bisschen Engelschutz, Schutzengel, das...
Meine Kinder gehen ja auch beide in den Kindergarten, und gerade meine große Tochter hat natürlich schon häufiger Kinder kennengelernt, die verschiedenen Glaubensrichtungen angehören, und hat mich dann auch schon gefragt, was ist denn eigentlich Religion und was ist Gott? Bist du schon mal, Mary, in die Situation gekommen, dass du einem Kind, das selber keiner Religionsgemeinschaft angehört, das erklärt hast? Und wie erklärst du das einem Kind? Was ist Gott?
Also eine Aktivität, die ich auch bei uns in der Kirche durchführe, ist auch die Vorsonntagsschule. Das heißt also die Vermittlung unseres Glaubens oder auch von Bibelthemen für die Allerkleinsten, also für die 3- bis 6-Jährigen. Und deswegen ist mir diese Frage nicht ganz unbekannt.
Super, ich wusste, ich spreche mit einer Expertin.
Auch, sag ich mal, religiösen Kindern muss man auch, oder die Frage taucht immer wieder auf, was ist eigentlich, also wer ist Gott, wie sieht der aus, wo ist der,
wann kommt der endlich, genau,
wann kann ich den treffen?
Ja.
Und ich denke, das ist ja, also diese Frage ist im Prinzip dieselbe, oder die notwendige Antwort ist da, hat eine gleiche Ausrichtung, ob ich jetzt eine Vorstellung von Gott habe oder nicht. Ja, was antworte ich darauf? Also Gott ist nicht sichtbar, er ist auch schwer begreifbar, aber fühlbar. Und wie machen wir Gefühle, genauso auch wie andere Gefühle, wie versuchen wir uns die fassbarer zu machen oder greifbarer zu machen? Oft durch Bilder. Und das ist eigentlich das, was ich da so auch als Antwort geben würde, oder was auch so die Idee der Vermittlung ist, Gott spürbar zu machen, im Sinne von, man muss ihn erleben, man muss Gott und Religion erleben, man muss Glaubenserlebnisse haben oder das Gefühl haben, dass ich Gott empfinde oder seine Nähe empfinde. Und ja, wie sieht er aus oder wo ist er? Da gibt es halt ganz unterschiedliche Bilder. Muss es ein Mann sein mit Rauschebart oder kann es auch eine Frau sein? Also wenn ich Gott verbildlichen sollte, wüsste ich gar nicht, in welcher Gestalt ich das tun sollte. Ich denke, da kann jeder auch seine eigene Vorstellung von haben. Wir sagen unseren Kindern eigentlich immer, Gott ist überall, er ist um uns. Wenn man sich das vorstellen will, dass er im Himmel ist, dann ist das auch eine Vorstellung. Aber für uns ist er überall. Er ist vor uns, er ist hinter uns, er ist über uns, er ist unter uns, er ist überall. Und ja, und was für ein Geschlecht er hat oder wie er verkörpert ist, das ist halt auch eine Fantasievorstellung im Endeffekt. Es ist nicht greifbar, aber fühlbar.
Okay. Boah, das muss ich mir merken. Das war viel Text. Steffi war gerade kurz draußen bei den Kindern. Ich hatte gefragt, wie ich meinen Kindern erklären kann, wer oder was Gott ist.
Ach so,
ja. Und jetzt habe ich natürlich die Profi-Antwort aus der Sonntagsschule gekriegt. Muss ich mir zu Hause noch ein paar Mal anhören, bevor ich das dann flüssig wiedergeben kann.
Ich versuch das immer so zu beschreiben. Den Wind sehen wir auch nicht, aber wir fühlen ihn. So, wir können ihn spüren.
Siehst du, das kann ich mir merken.
Gutes Beispiel.
Ja. Manchmal kann ich auch was.
Manchmal kann ich auch. Nochmal den Schwenker zurück zum Thema Regenbogenfamilie und LGBTQ-Themen. Wenn ihr euch für die Zukunft eine Veränderung wünschen könntet innerhalb der Kirche, was Regenbogenfamilien angeht, was wäre das?
Also aus meiner Sicht gibt es keinen Wunsch, denn ich möchte genauso akzeptiert werden, wie ich bin, in in meiner Funktion, sag ich mal, als Regenbogenfamilie.
Funktion als Lesbe. Hauptberuflich Lesbe. Genau.
Also in Anführungsstrichen. Ja. Aber, und da möchte ich auch gar keinen Fokus haben. Ich möchte keinen Fokus haben, dass ich irgendwie eine besondere Zuwendung erhalte oder eine besondere Aufmerksamkeit erhalte. Ich möchte einfach ich sein, so wie jeder andere auch ich sein will. Ich finde es gut, dass es bei uns in der Kirche die Regenbogen NHK gibt, die sich für diese Belange und diese Themen stark macht. Wenn ein Kirchentag ist oder irgendwelche Veranstaltungen, dann ist die Regenbogen NHK natürlich auch immer mit dem Stand da und es wird versucht, auch da Vermittlungstätigkeiten und die Außenwirkung auch ja, prägend zu beeinflussen. Das finde ich gut und die Themen bleiben auch immer, sage ich mal, im Gespräch auf allen Ebenen und in allen Organisationskreisen unserer Kirche. Und das finde ich gut und begleite es quasi positiv, aber nicht aktiv. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, was ich mir mehr wünsche oder was, ja, was ich mir wünschen würde. Da gibt es nichts.
Das liegt wahrscheinlich auch darin begründet, dass wir bisher eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht bin ich mal vielleicht ein bisschen skeptischer angeguckt worden, aber vielleicht, aber eher so auf dem...
Du warst ja auch die Neue.
Genau, so, ne, und es ist immer so, da kommt jemand Neues, wer ist das denn, was hat der, was kann der, was...
Und dann
was,
ist sie auch noch lesbisch.
Ja. Und ich glaube, vielen war das gar nicht bewusst und bekannt, also man rennt ja, also ich bin jetzt nicht mit Regenbogenfahnen in die Kirche reingerannt.
So nicht.
Mache ich in meinem Alltag eigentlich auch so nicht. Und ich weiß aber, es ist meine ältere Schwester auf mich zugekommen und dann hat sie, also Glaubensschwester, um das so nochmal kurz zu verdeutlichen, und sie kam auf mich zu und sagte, ah, ich weiß deinen Namen nicht mehr, aber du gehörst zu Mary. So, und das fand ich einfach so schön ausgedrückt. Ich gehöre zu Mary, so, das war dann allen klar, wir beide gehören irgendwie zusammen. Und auch als wir umgezogen sind oder wenn wir Urlaube gemacht haben oder sonst irgendwas, wir sind schon durch einige Gemeinden ein bisschen getingelt, wir sind nie komisch aufgenommen worden, sondern es war immer so, aha, okay, alles klar, da seid ihr. Als wir damals nach
Tokio
gezogen sind, haben wir uns mit dem Priester von unserer jetzigen Gemeinde in diesem Bezirk halt getroffen und haben gefragt, könnte es Probleme geben, wenn wir uns jetzt hier quasi niederlassen? Ich, zu dem Zeitpunkt war ich schwanger. Wir sind ein homosexuelles Paar, wir sind bald eine Regenbogenfamilie, gibt das Schwierigkeiten? Und er hat gesagt, ich lege die Hände dafür ins Feuer. Nein. Ne, ihr seid herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Und so ist es auch. Also ich habe noch nie was, ich habe wirklich noch nie einen komischen Blick mitbekommen oder sonst irgendwas. Unsere Kinder werden über alles geliebt. Wir werden ebenso freundlich angesprochen wie sämtliche anderen Familien dort. Wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich denke, wenn wir sie gemacht hätten, würde die Antwort vielleicht anders ausfallen, dass man sagen würde, klar, ich würde mir mehr Akzeptanz wünschen oder ich möchte, dass dieses geändert wird. Deswegen können wir unsere Wertung halt nur abgeben von einem guten Standpunkt aus. Mhm. Und ich persönlich würde auch sagen, also was soll da großartig geändert werden? Also
schön, dass du uns besuchst. Wir kriegen gerade Besuch vom Großen hier aus der Familie, der Mann im Haus. Stimmt was mit dem Handy nicht?
Du kannst antworten.
Wir nehmen das nicht auf oder so. technische Probleme.
Los geht's. So. Nimm mal mit.
Wir sind auch jetzt fertig. Bis gleich. Ihr zwei, ich würde sagen, das war jetzt hier der Rausschmeißer. Ich bedanke mich bei euch für das Gespräch. Ich fand es super lehrreich und sehr interessant. Und ich habe natürlich auch euch um dieses Gespräch gebeten, weil ich ja weiß, dass ihr ein positives Beispiel seid. Und ich finde es sehr cool, dass euer Leben als Regenbogenfamilie vereinbar ist mit eurem Leben in der Gemeinde. Deswegen schön, dass ihr uns da einen Einblick gewährt habt. Und schön, dass ihr mir ein Kabel geliehen habt, sodass wir zumindest eins meiner beiden Mikrofone anschließen konnten. Oh Mann. Ich bedanke mich für die Nachsicht meiner Hörerinnen und Hörer. Ich weiß, ihr seid trashigen Sound von mir gewohnt, aber das war jetzt sicherlich ein Downlight. Also, wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt dran geblieben seid, danke, danke schön. Noch eine kleine Nachricht an Lesarion. Sponsoring-Anfragen gerne über Instagram. Gay Mom Talking Podcast ist der Account. Ich freue mich und ich freue mich auf nächste Woche, wenn die nächste Episode rauskommt und sage ciao, ciao und tschüss. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und natürlich bedanke ich mich auch bei meinen Unterstützerinnen von www.regenbogenfamilien-nrw.de und ich freue mich auf nächste Woche. Dann hören wir uns wieder. Ciao!